Als ich vor einigen Monaten die Zusage gab, hier heute Abend über dieses Thema zu reden, da ahnte ich noch nicht, dass ich in der Vorbereitungszeit zu diesem Thema Belastung in einem Spannungsfeld und Leben in einem Spannungsfeld noch sehr einschlägige Lektionen zu lernen hatte. Wenn ich das mal in verständliches Deutsch übersetzen darf, ich selbst habe das Thema Spannungsfeld, Beruf und Familie in den letzten Monaten mal wieder gekaut wie hartes Brot. Und es war eigentlich nur die Güte Gottes, die Liebe Christi und die Kraft des Heiligen Geistes, die mich durch viele Dinge hindurchgetragen haben. Vieles von dem, über das ich heute Abend rede, sage ich zunächst mir selbst. Alles das, was auffordernd Charakter hat, sage ich zunächst mir selbst und dann es Ihnen. Bei dem Nachdenken über das Leben mit Belastungen, Spannungen und Herausforderungen fällt mir immer wieder mal eine kleine Geschichte ein, die ich einmal vor vielen Jahren auf einem ebenso hübschen großen Bankett wie heute Abend in einem ähnlich schönen Hotel in New York hörte. Der Bankettsprecher war der damalige amerikanische Innenminister, der Texaner war und all dieweilen alle Texaner lieben gerne Begebenheiten erzählen, die in Texas handeln, möchte ich Ihnen diese kleine Geschichte weitererzählen, weil sie etwas mit diesem Thema Leben im Spannungsfeld zu tun hat. Irgendwo in der großen Farmlandschaft von Texas fährt eines Tages ein Farmer mit einem kleinen Kutschwagen nach Hause und er wird kurz bevor er in seine Farm einbiegt auf der Straße von einem kleinen Rennwagen überholt, einem kleinen Sportwagen, wo ein sehr schnell fahrender junger Mann offensichtlich nicht ganz weiß, was er tut. Es gibt einen Unfall, es gibt ein sagenhaftes Durcheinander und beide liegen im Graben und der Schaden ist unermesslich. Nach ungefähr 2 Monaten gibt es einen Gerichtstermin und der Farmer erscheint um und um verbunden. Und der Richter fragt ihn, nun erzählen Sie doch mal, was war denn dort an diesem Tag? Erzählen Sie mal genau, was sich dort abspielte. Und der Farmer sagt, Herr Richter, ich kann kaum reden. Sie sehen ja, wie ich zugerichtet bin. Ich kann einfach nicht. Ich bin nicht in der Lage. Da sagt der Richter, nee, so kommen Sie mir hier nicht weg. Ich habe das Protokoll des Polizeioffiziers und da steht drin, Sie hätten gleich nach dem Unfall gesagt, es ging Ihnen hervorragend. Und er sagt dann, ich kann einfach nicht. Da sagt er, einer hat gelogen, der Polizist oder Sie. Was war? Da sagt er, gut, lassen Sie es mich zumindest probieren. Als ich aus meiner Besinnungslosigkeit aufwachte und dort neben der Straße auf der Wiese lag, das Erste, was ich wahrnahm, war die blaue rotierende Lampe von dem Polizeiwagen. Und dann stieg einer dieser amerikanischen Polizisten aus mit diesem unnachahmlichen Mützenschirm so ganz tief in die Stirn. Er guckte sich alles schweigend an, dann ging er zunächst auf mein Pferd zu. Mein Pferd war in einem miserablen Zustand. Er nahm seine Pistole und erschoss mein Pferd. Und dann kam er auf mich zu und sagte, und nun zu Ihnen. Wie geht's Ihnen? Da sagt er, das war der Augenblick, Sir, wo ich sagte, es geht mir hervorragend, ganz hervorragend. Vielleicht haben Sie selber schon oft so in Belastungssituationen reagiert. Ich habe auch schon so oft reagiert. Wenn Leute mich fragten, wie geht's Ihnen denn, dass ich sagte, es geht mir gut, es geht mir sehr gut. Obwohl ich mich genauso fühlte wie dieser Farmer. Aber wir sollten ja heute Abend gemeinsam darüber nachdenken, wie man auf solche Fragen vielleicht anders reagieren kann. Es ist mittlerweile mehr als 30 Jahre her, dass mir eines Tages auf einer deutschen Autobahn ein Unfall passierte. Kein körperlicher Unfall, ein geistiger Unfall. Der zur Folge hatte, dass ich mehrere Jahre lang auf einem bestimmten wichtigen Gebiet meines Lebens beim Denken und Planen humpelte. Und dabei Schmerzen empfand. Und das kam so. Während meines Studiums, und ein Chemiestudium dauert lange, hatte ich wenig Geld, der Staat war damals noch nicht so großzügig wie heute, fuhr ich auf der Autobahn per Anhalter und nach einiger Zeit hielt ein großer Wagen, so ein schwarzer Mercedes, damals waren noch die meisten Autos schwarz. Ich war tief beeindruckt, dass er überhaupt hielt, um mich als Student mitzunehmen und ich saß ein gut gekleideter Mann drin in den mittleren Jahren, offensichtlich ein typischer Erfolgstyp, der mich fragte, ob er mich mitnehmen könnte. Und es entspannt sich ein interessantes Gespräch. Er fragte mich zunächst, was machen Sie denn derzeit? Und ich sagte, ich sei mitten in einem Studium. Und dann sagte er, was haben Sie denn später mal vor? Ich sagte ihm, ich würde wahrscheinlich gerne in die chemische Industrie gehen wollen. Er sagte, bla bla bla, was haben Sie wirklich vor? Ich sag, was meinen Sie damit? Er sagte, was wollen Sie aus Ihrem Leben machen? Was ist Ihr eigentliches Ziel? Wollen Sie eine Familie haben oder wollen Sie Karriere machen? Beides geht nicht, sagte er. Ich kenne zu viele Männer, die haben beides probiert. Und sie haben sich prompt zwischen zwei Stühle gesetzt. Sie hatten naive Vorstellungen vom Leben. Und dann sagt er weiter, ich habe beschlossen, Karriere zu machen. Ich bin nicht verheiratet. Ich habe eine klare Entscheidung getroffen. Ab und zu werde ich mal eingeladen in eine Familie, die ein offensichtlich harmonisches Familienleben hat. Dann werde ich manchmal ein klein bisschen traurig und frage mich, hättest du das vielleicht auch nicht haben können? Aber dann erinnere ich mich daran, dass ich mich irgendwann mal klar entschieden habe. Und dann bin ich wieder vollkommen im Lot. Ich war damals außerordentlich beeindruckt von der Konsequenz dieses Mannes. Sein Lebenserfolg gab ihm offensichtlich recht. Er hatte ja ein tolles Auto, hatte ein gewandtes Auftreten, er war gut gekleidet. Was sollte also daran nicht stimmen? Er sah selbstsicher und zufrieden aus. Ob es wirklich war, das habe ich nie herausgefunden, denn ich habe ihn ja nie wiedergesehen. Das war dieser geistige Unfall, den ich eben erwähnte. Jemand hatte mir da eine Art von Verwundung zugefügt, indem er meinen damaligen jugendlichen Lebenstraum zerstörte. Ich hatte bis dahin gedacht und ich hatte nie daran gezweifelt, dass ich sowohl einen erfolgreichen Beruf haben könnte, als auch eine glückliche Familie. Und es war mir dieser Mann über den Weg gelaufen, der kategorisch gesagt hatte, das geht nicht. Er hatte mich sogar für wirklichkeitsfremd gehalten. Er hatte mir gesagt, es gibt nur eine Alternative. Das war dieser Denkunfall. Und hinter dem Steuer seines großen, teuren Autos schien er für mich armen Studenten durchaus kompetent, so etwas überzeugend sagen zu können. Jahrelang war ich von der Richtigkeit dieser These überzeugt. Ich dachte jedoch nie ernsthaft darüber nach, weil der eigentliche Countdown meines Lebens noch nicht begonnen hatte. Ich hatte weder einen Beruf noch eine Familie. Dann begann meine Ehe, dann begann mein Beruf und dann die Familie, dann kamen drei Kinder. Der Beruf wurde strapaziöser, die Familie wurde strapaziöser und ich begann etwas zu machen, was man Karriere nennt. Bevor sich jetzt allerdings dieses Spannungsfeld Beruf und Familie zu entwickeln begann, war noch etwas anderes passiert. In der letzten Phase meines Studiums an der Universität in Erlangen, mitten in meiner Diplomarbeit, traf mich damals ein alles umwerfendes Ereignis, was eigentlich auch nochmal wieder so etwas wie ein geistiger Unfall war. Wieder verlor ich einen Lebenstraum, aber diesmal ging es an die Substanz. Gott sei Dank verlor ich jetzt einen falschen Traum und ich wurde Realist. Es war wieder eine Art von Anhaltererlebnis. Diesmal hielt ich nicht jemand anders an, diesmal hielt mich jemand anders an. Dieser zweite Unfall ließ mich lernen, was Konsequenz wirklich bedeutet. Es stellte sich bald als das wichtigste Erlebnis meines Lebens heraus. Inmitten eines bunt und sehr intensiv gelebten Studentenlebens hatte ich plötzlich ganz und gar unerwartet, spontan eine persönliche Begegnung mit dem lebendigen Gott. Eine Begegnung, die ich nie gesucht hatte. Ich stamme aus keinem religiösen Elternhaus. Und hier hatte ich plötzlich eine Begegnung mit dem Gott, der sich hier auf dieser Erde in der Person dieses Jesus Christus darstellte. Etwas für mich völlig Unerwartetes. Jeder, der dem lebendigen, wirklichen Gott begegnet, registriert sofort, dass er hier einer letzten Autorität begegnet. Alle Begebenheiten der Bibel, in denen geschildert wurde, wie Menschen Gott begegnen, sind alle gleich. Bei allen kam es zur gleichen Reaktion, zu einem Erschrecken. Auch bei mir. Ich wusste auch sofort, dass hier jemand zu mir redete, der in allem Recht hatte, was er sagte. Obwohl ich das nur ungern zugab. Die Begegnung mit Gott in Christus hat mein Leben total verändert. Es hat mir allerdings eine neue Lebensordnung geschenkt und auch eine neue Lebensplanung. Ich habe damals gelernt, verstanden und immer mehr zutiefst sinnvoll akzeptiert, dass der Gott, der diese Welt gemacht hat, mit seinen Menschen Pläne hat und auch dementsprechende Ziele verfolgt. Und jedes Ziel, das ich mir persönlich setze, muss mit den Zielen Gottes für mich übereinstimmen oder es wird irgendwann mal in meinem Leben riskante Zielkonflikte geben. Auch das kenne ich. Ich habe nicht immer jedes Ziel meines Lebens mit diesem Gott abgestimmt. Ein wichtiger Bestandteil der Pläne Gottes mit uns Menschen ist, dass Gott uns immer wieder mal auf bestimmte Bindungen festlegt. Bestimmte Bindungen, von denen die herausragendste die Liebe ist, die zu einer freiwilligen Bindung an einen anderen Menschen führt und nur damit so etwas entstehen lässt wie Verantwortung. Eine ganz bestimmte Bindung zwischen Menschen ist sogar an herausragend wichtiger Stelle ganz bald schon in den 10 Geboten festgehalten, nämlich die der Ehe. Im Verbundsystem von Ehe und Familie laufen nämlich Lernprozesse ab, die sonst nirgendwo auf der Welt in dieser tiefgehenden Form ablaufen können. Nur dort. Ist so etwas wie der Exerzierplatz des Lebens. Lernprozesse hinsichtlich Reife und Charakterbildung. Lernprozesse, mit deren Hilfe Kinder lernen, wie man lebt, wie man überlebt in dieser Welt vielleicht einmal. Lernprozesse, die nicht nur wichtige Kulturinhalte vermitteln, sondern auch Lebensinhalte. Verantwortungsübernahme, Verzicht, Rücksicht, Nächstenliebe, Arbeitsteilung, Teamarbeit, Sorgfalt, Geborgenheit, Gewissenserforschung. Das lernen junge Menschen letztlich nur in einer Familie. Das lernen sie weder auf der Schule noch später im Beruf. Alles Fähigkeiten, innere Einstellungen, Verhaltensmaßstäbe und Wissensinhalte, auf die übrigens jeder Arbeitgeber zurückgreift, wenn er verantwortungsvolle Arbeit zu vergeben hat und dafür Menschen einstellt. Wenn ein Unternehmer in seinem Unternehmen junge Leute für irgendeine wichtige Berufsausübung einstellt, dann greift er zunächst quasi automatisch auf Fähigkeiten, innere Einstellungen und Charaktereigenschaften zurück, die diese jungen Leute in ihrer Familie gelernt haben oder nicht gelernt haben. Wir können also zunächst schon mal a priori sagen, dass die Qualität unserer Familien die Produktivität unserer Berufswelt bestimmt. Weithingehend. Deshalb kann grundsätzlich nicht richtig sein, was mir jener selbstbewusste, erfolgreiche Autofahrer damals auf der Autobahn sagte. Beruf oder Familie. Es kann nicht richtig sein. Die Familie ist nicht eine gesellschaftspolitische Option oder eine konservative Alternative zu den Singles, wie einige Leute glauben. Sie ist auch keine machtstabilisierende Erfindung des traditionellen Bürgertums, wie mir einige halb ausgekochte Linke immer wieder mal erklären wollen. Sie ist eine nicht diskutierbare Vorgabe unseres Schöpfers für seine Geschöpfe, der so deren Fortbestand und Überleben sichert. Das müssen wir uns ganz klar vor Augen halten. Und wenn die derzeitige Berufsausübung in verantwortlichen Führungspositionen in einem Spannungsfeld zwischen den beiden Polen Beruf und Familie geführt wird, dann müssen zunächst mal wir Manager uns fragen, was wir denn da falsch gemacht haben. Denn über tausende von Jahren hinweg wurde Qualität und Fortschritt menschlichen Lebens quasi garantiert durch das gut abgestimmte Miteinander von Beruf und Familie. Dass das zu einer Alternative wurde, das haben wir erst jetzt erlebt. Seit ungefähr 20 Jahren funktioniert das nicht mehr so gut. Was ist denn eigentlich passiert? Lassen Sie uns dieser Frage doch mal nachgehen. Bei näherem Hinsehen entdecken wir relativ schnell, dass unsere Zeit, in der wir leben, vor allem dadurch charakterisiert wurde, dass es eine Zeit der mannigfaltigen, schnellen und vielen Änderungen ist. Wenn wir uns mal fragen, was denn die gravierendsten Änderungen unserer Epoche sind, an denen wir wahrscheinlich noch am längsten kauen werden. Das heißt, diejenigen Änderungen mit den gravierendsten Langzeitwirkungen, dann kommen wir sehr schnell auf die beiden Lebensgebiete unseres Themas hier heute Abend. Ich glaube, Sie wissen das genauso gut wie ich, dass seit einiger Zeit die beiden wichtigsten Tragpfeiler unseres Lebens unter Beschuss geraten sind. Die Arbeit und die Ehe und die Familie. Sowohl eine durch und durch hedonistisch geprägte Weltanschauung sehr weiter Teile der westlichen Welt, als auch vor allem eine rasante Entwicklung der Informationstechnologie, verstellen uns mehr und immer mehr die Sicht dafür, welche wichtige Rolle Arbeit und Beruf in unserem Leben spielen. Verstellen uns auch damit immer mehr die Sicht dafür, welche Rolle Ehe und Familie in unserem Leben spielen. Wir müssen uns das ganz klar vor Augen halten, dass wir seit einiger Zeit dabei sind, an den beiden wichtigsten Tragpfeilern unserer Gesellschaft zu rütteln. Und wer immer wieder an den Tragpfeilern eines Gebäudes rüttelt, der wird bald Risse in den Mauern vorfinden. Und genau das ist unsere derzeitige Situation. Einer der Hauptgründe dafür, dass so viele von uns heute in einem mehr und mehr stresserzeugenden Spannungsfeld zwischen den Polen Beruf und Familie leben, liegt darin, dass diese beiden Pole nicht mehr feststehen. Dass wir sie immer weiter auseinandertreiben, ja, dass wir manchmal sogar so tun, als gäbe es den anderen Pol gar nicht mehr. Das ist gefährlich. Vor einiger Zeit fand im Münchner Hotel für Jahreszeiten ein Kolloquium der Kölner Walter-Raimund-Stiftung statt. Das Thema war Familie und Arbeitswelt. Die Walter-Raimund-Stiftung wurde von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände gegründet und ist eine wichtige Institution. Auf diesem Kolloquium sagte Edmund Stoiber, der Leiter der Bayerischen Staatskanzlei, sein wörtliches Zitat, die Grenzen der familiären Anpassungsfähigkeit an die veränderten Arbeits- und Lebensbedingungen sind erreicht. Die Familienfeindlichkeit in der Bundesrepublik ist kein reiner Zufall. Sie ist marktwirtschaftlich programmiert. Das ist ein hartes Statement. Das sagt ein Mann, der eine politisch führende Position im immerhin wirtschaftlich zweitstärksten Land der Bundesrepublik bekleidet. Stimmt das? Ist der Angriff auf die Familie wirklich marktwirtschaftlich programmiert? Das deutsche Führungskräftemagazin Management Wissen vom April 87 beschäftigt sich in diesem ganzen Heft mit dem Thema des Zwiespaltes Karriere oder Familie. Sehr nüchtern, aber sehr herausfordernd steht dort unter anderem, die beruflichen Anforderungen an Führungskräfte nehmen keinerlei Rücksicht auf private Bedürfnisse. Karriere oder Familie heißt zumeist die Alternative für Manager. Hatte der Mann, der mich damals vor über 30 Jahren auf der Autobahn als Anhalter mitnahm, nicht doch recht? Hatte er das damals schon vorausgeahnt? Hat er denn nicht recht? Die Wirklichkeit spricht doch dafür, dass er recht hat. Die eigentliche Frage ist jedoch nicht, ob er recht hat. Die eigentliche Frage an uns alle ist die, ob wir bereit sind, den Preis dafür zu bezahlen, dass er nicht recht bekommt. Dieser Preis mag hoch sein. Und noch etwas tiefer gebohrt, wollen wir eigentlich, dass er recht hat? Sind wir bereit, den entsprechenden Preis dafür zu bezahlen, dass zum Beispiel Ehe und Familie Nebensache werden, nur um ganz sicher Karriere zu machen? Ich muss noch mal sagen, die bezahlenden Preise sind manchmal hoch. In dieser gleichen Zeitschrift Managerwissen steht da noch weiter zu lesen. Ich lese Ihnen nur mal einige Sätze vor, damit Sie wissen, was die Kantigkeit dieses Problems ist. Ehe und Familie, bis dato unumstrittene Institutionen, sind ins Gerede geraten. Gesellschaftliche Wirklichkeit und tradierte Werte stimmen nicht mehr überein. Private Ziele kollidieren nahezu zwangsläufig mit beruflichen. Wohlmeinende Appelle können die allgemeine Ratlosigkeit kaum überdecken. Die Scheidungsraten steigen, die Geburtenziffern sinken. Für Frauen sind Karriereposten nach wie vor fast unerreichbar. Beruflich erfolgreiche Männer sind für ihre Familien kaum mehr als Dukatenesel. Nur wenige Manager haben das Problem, unter dem sie selbst leiden, wirklich begriffen und in ihren Unternehmen erste Gegenmaßnahmen eingeleitet. Doch das Generalthema Familie und Arbeitswelt ist heute umfassender und weitaus komplexer als jemals zuvor. Einerseits hat die arbeitsteilige, gewinnorientierte Industriegesellschaft zu einer deutlichen Trennung von Familie und Erwerbstätigkeit geführt. Der Zerfall der Großfamilie hat andererseits die Familie als einziges Sinnzentrum längst in Frage gestellt. Frauen wollen heute nicht mehr nur in der Familie Leistungen erbringen, sie drängen in eine von Männern organisierte Arbeitswelt vor. Die Folgen des Wandels werden immer deutlicher. Die Geburtenziffern sind seit den 70er Jahren rapide gefallen. Mit 1,3 Kindern pro Familie zählen die Deutschen bereits jetzt zu den kinderärmsten Ländern der Welt und drohen zu einer vergreisten Gesellschaft zu werden. Wir müssen uns immer mehr vor Augen halten, dass wir hier ein brisantes Thema vor uns halten. Auf der anderen Seite aber auch, dass weder brillante Situationsanalysen noch gut gemeinte Vorsätze uns auch nur einen Schritt weiter helfen, die Balance zu finden. Diese Balance zwischen Beruf und Familie ist gar nicht mal leicht. Die Balance gelingt nie kontinuierlich. Die Balance verlangt manchmal übernatürliche Kräfte, aber genau die möchte uns Gott ja geben. Aber gehen wir doch mal der Frage nach, was kann man denn hier praktisch tun? Wir müssen dieser Frage einfach mal nachgehen. Ich rede hier selbst aus langer Erfahrung und ich habe bei diesem Beruf, Familie, Balance-Management durchaus nicht immer nur Erfolge aufzuweisen. Aber ich habe begehbare Wege gefunden und das ist schon eine ganze Menge. Ich sage hier sicher niemand etwas Neues, wenn ich darauf hinweise, dass nahezu alle Management- oder Führungspositionen heute viel schwieriger auszufüllen sind als noch vor 20 Jahren. In unserer Welt der Wirtschaft sind Erfolge und akzeptable Ergebnisse heute in der Regel nur noch mit deutlich höherem Aufwand zu erzielen. Und der erfolgsnotwendige Aufwand ist immer noch im Steigen begriffen. Der auf uns lastende Leistungsdruck wird auch in der Zukunft sicher nicht nachlassen. Wir sollten uns da keinen vagen Vorstellungen hingeben. Schon jetzt wird deutlich sichtbar, dass sich unsere Arbeits- und Berufswelt morgen und übermorgen noch weiter gravierend verändern wird. Wir werden sicherlich intellektuell und emotional noch stärker belastet werden als jemals zuvor. Wir sollten uns da nichts vormachen. Halten Sie sich mal eine der wichtigsten Tendenzen vor Augen, die heute schon absolut feststehen und die sicher gravierende Konsequenzen haben werden. Da ist zunächst mal das sich verändernde Arbeitskräfteangebot, das den eigentlichen Arbeitskräftebedarf immer weniger abdecken kann. Der Arbeitsmarkt ist total aus den Fugen geraten. Die sogenannte Bildungsrevolution der 70er Jahre hat ja zu gravierenden Verwerfungen auf dem Arbeitskräftemarkt geführt. Es kam einmal zu einem Überangebot an Studenten und Akademikern und damit zu einem gesellschaftlichen Konfliktpotenzial. Man kann nicht gute Leute gut ausbilden und ihnen hinterher nichts zu tun geben. Das geht nicht. Obwohl die damalige Bildungspolitik das gesellschaftspolitische Ziel der Chancengleichheit verfolgte, entstand eine neue Klassengesellschaft durch Bildung. Das bedeutet ganz praktisch, dass der Arbeitsmarkt ein zunehmend schwieriger werdendes Kontrastprogramm bewältigen muss. Sowohl einen überproportional großen akademischen Nachwuchs, als auch eine leider stetig ansteigende Zahl unzureichend ausgebildeter junger Menschen, zunehmend sogar ohne Hauptschulabschluss. Die Konsequenz? Wir werden eine erhebliche Belastung haben durch breit angelegte Konflikte zwischen selbstbewussten Eliten auf der einen Seite und deprimierten Minderqualifizierten auf der anderen Seite. Und das in einer Gesellschaft, die gerade auf Gleichheit eingeschworen wurde. Das Zweite, realistisch berufsvorbereitende Bildungsinhalte werden auf den Schulen immer weniger vermittelt. Technische Entwicklungen werden sicherlich die Arbeitswelt viel schneller verändern als das öffentliche Bildungswesen. Was Schulen heute anbieten, ist zu einem guten Teil eine Art von Wegwerfbildung, ohne sonderlich brauchbaren Wert zu irgendwelchen wirtschaftlichen oder technischen Wirklichkeiten. Davon gehen wir immer mehr und mehr aus. Auf die gegenwärtige Diskrepanz zwischen den Inhalten der öffentlichen Ausbildung auf der einen Seite und den Anforderungen von Wirtschaft und Technik auf der anderen Seite reagieren übrigens mehr und mehr junge Menschen mit einem historisch einmaligen Vorgang. Eine Art von Kinderrevolution gegen Eltern und Lehrer. Junge Leute beschäftigen sich von sich aus immer mehr mit allen Spielarten der Informationstechnik und schaffen sich auf geheimnisvolle Weise ein eigenes Wissen, das ihnen frühzeitig einen Vorsprung vor den Erwachsenen sichert. Das kommt immer mehr zu einer Umkehrung in den Beziehungen der Generationen und ihrem Wissensstand nahe. Autorität wird immer mehr untergraben. Die Konsequenz, auch hier wieder, ist eine erhebliche Belastung durch breit angelegte Konflikte zwischen den Generationen, die mehr und mehr die Autorität der Älteren in Frage stellen wird. Das Dritte, der bevölkerungsprozentuale Anteil der Erwerbstätigen nimmt immer mehr ab, und zwar in allen Ländern der Leute, die hier heute Abend vertreten sind. Die zunehmende Unterbewertung von Ehe und Familie und die parallel dazu laufende Überbewertung von Karriere und hohem Lebensstandard hat ja zu diesem sogenannten Pillenknick geführt. Als Folge davon werden immer weniger erwerbstätige Erwachsene in das Berufsleben eintreten und die ökonomische Last für den Nachwuchs wie für den älteren Mitbürger, das heißt Renten, auf sich nehmen müssen. Und die Verschiebungen der statistischen Beziehungen zwischen Erwachsenen, Jungen und Alten zulasten der erwerbstätigen Erwachsenen stellen die bisherigen Grundlagen des sogenannten Generationenvertrages immer mehr und mehr in Frage. Auch hier die Konsequenz: eine erhebliche Belastung der bisher geltenden Grundlagen dieses sogenannten Generationenvertrages. Ein kleiner werdender Anteil an hart Arbeitenden wird sich wahrscheinlich zunehmend weigern, eine stetig zunehmende Anzahl älterer Nichtstuer zu versorgen. Sie können davon ausgehen, dass Begriffe wie Nächstenliebe und Barmherzigkeit möglicherweise schon bald wirtschaftlichen Sachzwängen zum Opfer fallen werden. Wir sollten uns auch da nichts vormachen. Und das Letzte: das Wahrnehmen von Führungsaufgaben im Beruf wird zunehmend schwieriger werden. Das Eindringen der modernen Informationstechnologie und Datenverarbeitung in fast alle Berufsbereiche lässt die weitere Möglichkeit von hierarchischer Führung mehr und mehr zusammenfallen. Sie fällt heute schon zusammen. Führen durch Wissensvorsprünge wird entfallen. Das heißt, derjenige Führungsstil, der heute allgemein überall verbreitet ist, sei es Wirtschaft, Militär, Politik, Kirche oder wo auch immer. Die neue Vorgabe heißt Führen im Netz. Die Führungskräfte von morgen werden ihre Autorität nur noch durch überragende Persönlichkeit demonstrieren müssen und vielleicht noch durch Allgemeinbildung. Wo aber wird denn Persönlichkeit vornehmlich geformt? In der Familie. Aber gerade dieser Formungsprozess verliert doch immer mehr am Boden. Also was werden wir tun? Nun kennen wir die Folgen der bisherigen Belastungen schon recht gut. Es gibt auch schon eine Fülle von medizinischen Arbeiten, die eine Wechselwirkung zwischen gefährlichen Krankheitssymptomen einerseits, zum Beispiel Herzinfarkt, und beruflichen Überbelastungen nachweisen. Es gibt zum Beispiel eine interessante Studie von Ärzten des Genfer Universitätskrankenhauses über die Herzinfarktanfälligkeit von Männern im Alter von 32 bis 45 Jahren. Das sind interessante Dinge da. Alle diese Männer, die dort untersucht wurden, zeigten merkwürdige Phänomene. Alle diese Männer hatten keinen erhöhten Blutdruck, hatten keinen erhöhten Cholesterinspiegel, hatten kein Übergewicht und keine erblichen Anlagen. Aber alle diese Männer litten unter beruflichen oder familiären Spannungen, alle hielten sich für unverwundbar, alle waren unfähig zum Träumen, zu Muße, zu Ruhe und Entspannung, alle hatten sich geflüchtet in vorwiegend berufliche Überaktivität und alle waren starke Raucher. Alle diese Patienten verkörperten übrigens einen in der derzeitigen Industriegesellschaft besonders geschätzten Menschentyp, den des Erfolgreichen, den des Managers. Vor einer ganzen Reihe von Jahren haben amerikanische Forscher bereits das Phänomen des Burnout beschrieben, das totale Ausbrennen aller geistigen, seelischen und körperlichen Kräfte eines Menschen. Zu diesem Burnout schrieb vor einiger Zeit mal die Frankfurter Allgemeine: das aus gutem Grund vorwiegend von amerikanischen Forschern untersuchte und beschriebene Burnout-Syndrom hat für viele Manager komödienhafte Züge, weil die empfohlenen Gegenmaßnahmen den Ratschlägen im Wunschkonzert des Radios gleichen. Du sollst dich etwas mehr schonen. Auch der Arzt, der mit ernstem Blick und erhobenem Zeigefinger auf allerlei erhöhte Untersuchungswerte hinweist und Schonung empfiehlt, kann die Gegenfrage nicht beantworten: wie denn Schonung unter dem Konkurrenzdruck, unter dem die Manager stehen, praktisch möglich sein? Alle reden vom Stress, von seiner Schädlichkeit und der Notwendigkeit, ihn zu vermeiden, aber niemand weiß, wie ihn ein Einzelner aufheben kann. Es ist wieder wie mit der militärischen Abrüstung. Wer fängt an, damit sich zu schonen? Soweit die Frankfurter. Sich schonen unter Druckbedingungen hieße ja letztlich dem Druck ausweichen. Aber das geht ja nicht. Wer das probiert, der ist in der Regel bald draußen. Ja, die einzige echte Lösung wäre ja wohl, druckunempfindlicher und oder druckbeständiger zu werden. Das ist möglich, aber wie macht man das? Wir kommen später nochmal darauf zurück. Nur so viel schon hier. Das eigentliche Problem an dieser Stelle ist nicht Überarbeitung, sondern falsche Lebenszielsetzung. Davon können Sie ganz sicher ausgehen. Es ist noch niemand gestorben unter einem Übermaß an Arbeit. Alle, die gestorben sind, sind gestorben unter den
Aspekten von Druck, Hetze und Sorge. Und da muss man sich doch mal überlegen, was der Antriebsmotor ist. Lassen Sie uns mal den anderen Pol unseres Spannungsfeldes auch noch etwas unter die Lupe nehmen. Auch Ehe und Familie sind in den letzten beiden Jahren ja schwer ins Gedränge gekommen. Und können heute weitgehend ihre werterhaltende und gesellschaftsstabilisierende Rolle kaum noch ausfüllen. So viele Leute heiraten nämlich gar nicht mehr. Jeder auch nur halbwegs informierte Management-Trainer macht heute in seinen Seminaren darauf aufmerksam, dass die Leistungsfähigkeit und der Berufserfolg von Managern und Führungskräften weitgehend von der Qualität der Ehen und Familien dieser Leute abhängt. Das heißt, von einem möglichst harmonischen Privatleben, in dem man weitgehend, das sagen diese Leute so schön nett, konfliktfrei Zeit für Gespräche mit dem engst verbundenen Menschen haben kann. So sind die Vorschläge dieser Leute. Zeit haben sollte auch für sinnvolle Hobbys und innere Einkehr. Hört, hört. Die meisten von uns wissen von der Bedeutung dieses inneren Zusammenhangs. Sie leben und arbeiten allerdings so, als hätten sie nie etwas davon gehört. Wenn in unserer Ehe Christus nicht der Dritte im Bunde wäre, dann hätte mich dieses Spannungsfeld Beruf und Familie längst zerrissen. Das muss ich wirklich sagen. Ich hätte das einfach nicht durchgestanden. Ehe und Familie sind eine uns vom Schöpfer vorgegebene Qualität, Lebensqualität. Ich muss das immer wieder sagen. Das kann man in der Bibel nachlesen. Wer sich nicht danach richtet, der wird nicht von Gott bestraft. Gott bestraft übrigens sehr, sehr selten. Er verlässt einfach den Boden seiner vom Schöpfer vorgegebenen Existenzgrundlage und zerstört sich damit selbst. Menschen, die nicht nach den Naturgesetzen Gottes leben, zerstören sich automatisch. Gott braucht gar nicht einzuschreiten. Und so sagt es auch die Bibel. Geringschätzung von Ehe und Familie ist keine Frage von Anstand, Sitte und Moral. Es ist Suizid. Systematische Selbstzerstörung des Einzelnen und der Gesellschaft. Die ganze Bibel ist voll von klaren Aussagen Gottes über die Konsequenzen der Nichtbeachtung göttlicher Vorgaben und Prioritäten. Sehr oft steht da, wenn, dann, wenn, dann. Eine Art zu denken, die wir ja überhaupt nicht mögen. Das hat mit Religion überhaupt nichts zu tun. Das ist fast sowas wie ein Naturgesetz. Paulus drückt das mal sehr klar am Anfang seines Römerbriefs aus. Es gibt keinen anderen Vers im Neuen Testament, der mich in den letzten Jahren so beschäftigt hat wie dieser Vers aus Römer 1, 28. Da steht, weil die Menschen es für unnötig hielten, nach Gott zu fragen und ihn ernst zu nehmen, hat Gott sie ihrem untauglich gewordenen Verstand überlassen. Das ist alles, was er getan hat. Und das war schon schlimm genug. Wenn Sie in der nächsten Zeit wieder mal von Beispielen hören oder lesen oder Dinge selber erleben, wie leichtfertig oder wie absichtlich wir dabei sind, unsere Ehen und Familien vor die Hunde gehen zu lassen, dann möchte ich Sie bitten, sich an dieses Wort aus dem Neuen Testament von dem untauglich gewordenen Verstand mal zu erinnern. Wir könnten Bücher schreiben an Illustrationen über Resultate eines untauglich gewordenen Verstandes. Bei einer sorgfältigen Analyse dieser ganzen Situation wird uns übrigens sehr deutlich, dass wohl wir Männer diesen Prozess des Zerfalls von Ehe und Familie weitgehend in Gang gesetzt und in Gang gehalten haben. Ich muss das einfach mal so sagen. Seit langer Zeit sind wir Männer in unserem abendländisch-christlichen Kulturkreis dabei, uns aus unseren Pflichten für Frau und Familie ganz langsam Schritt für Schritt zurückzuziehen. Ich möchte hier mal nicht von den Gründen reden. Auf der einen Seite haben viele Männer viele lebenswichtige Aufgaben ganz einfach an ihre Frauen delegiert. Zum Beispiel Kindererziehung. Zum Beispiel Verantwortung für die Familie. Zum Beispiel das Interesse an der Schulausbildung. Ich selber war 6 Jahre lang Vorstandsvorsitzender des Schulelternrates einer großen Schule in Hannover. Und ich habe Dutzende von Elternabenden geleitet. Ich muss Ihnen sagen, 80% waren Mütter. Manchmal 90%. Das kann nicht gut gehen auf die Dauer. Wir Männer haben auch den Besuch von Gottesdiensten weitgehend an Frauen delegiert. Sogar Tischgebete. Achten Sie mal drauf, wenn Sie irgendwo eingeladen werden, wer das Tischgebet spricht. Auf der anderen Seite haben Männer mehr und mehr Gesetze erlassen, die den Wert und die Identität der Frau beeinträchtigen. Männer haben das Recht auf Freigabe der Pornografie beschlossen. Das öffentliche Vermarkten von Frauen. Männer haben das Recht auf die Tötung ungeborener Kinder gesetzmäßig festgelegt. Und damit das seelische Verkrüppeln von Frauen. Und vieles andere mehr. Wir müssen uns das einfach sagen lassen. Viele Männer muten ihren Frauen auch ohne weiteres, ohne mit der Wimper zu zucken, eine Doppelbelastung von Haushalt und Berufsausübung zu. Ohne jemals darüber nachzudenken. Die Erfahrung zeigt jedoch etwas sehr Merkwürdiges. Die Erfahrung zeigt, dass überall dort, wo wir Männer den Frauen typisch männliche Aufgaben zuschreiben, dass dort Frauen einen Teil ihrer Feminität verlieren. Und damit auch ein großes Stück Anziehungskraft für uns Männer. Frauen mit Männeraufgaben werden in der Regel zugehends maskuliner. Genauso werden Männer, die berufliche Aussteiger sind, oft femininer. Wir sind längst auf dem Marsch in eine androgyne Gesellschaft, in der der Unterschied zwischen den Geschlechtern immer mehr aufgehoben wird. Auch eine kulturgefährdende Erscheinung. Die Erfahrung hat allerdings mittlerweile auch noch etwas anders gezeigt. Im großen Umfang haben viele Frauen auf diesen vielgestaltigen Ausstieg der Männer aus diversen Liebesverpflichtungen und Verantwortungsbereichen sehr deutlich reagiert. Auf breiter Front haben Frauen begonnen, sich von Männern abzuwenden, ja sie sogar zu bekämpfen. Die härtesten Ideologen sind die Vordenker der Feministen. Wenn Sie wirklich mal harte Kost lesen wollen, dann lesen Sie mal, die Vordenker der Feministen. Das ist hartes Brot. So etwas haben wir Männer uns kaum jemals aufgeschwungen. Die sogenannte Emanzipation der Frau, der Feminismus, der forcierte Einzug der Frauen in die Berufswelt der Männer, ist letztlich nichts anderes als ein breit angelegter Eroberungsfeldzug enttäuschter Frauen, die sich jetzt ohne ihre Männer mal selbst verwirklichen wollen. Der familienverantwortungsscheue, egoistische, karrierebesessene Mann hat die zunächst enttäuschte, aber dann bald emanzipierte und später militante Frau entstehen lassen. So ist das nun mal. Und wir überlegen uns das am besten sehr gut, was wir jetzt so weiter damit machen wollen mit diesem Thema. Nachdem zuerst der Mann seine ihm von Gott gegebene Identität aufgab, ist doch jetzt die Frau dabei, ihre ebenso von Gott gegebene Identität zu verlieren. Das tragische Resultat dieses beidseitigen Identitätsverlustes ist eine immer weiter voranschreitende gegenseitige Verunsicherung von Mann und Frau, eine gegenseitige Entfremdung und eine zunehmende Belastung unseres gesamten gesellschaftlichen Klimas. Wenn heute die meistbesuchtesten Managementseminare diejenigen sind, die sich mit allen Aspekten von Persönlichkeitsförderungen beschäftigen, dieses Thema können Sie heute verkaufen in jeder deutschen Stadt, dann können Sie getrost davon ausgehen, dass dieser menschliche Nachhilfeunterricht für Manager und Führungskräfte seinen tiefen Grund dort hat, dass immer mehr Menschen in ein geistig und seelisch sehr herausforderndes Berufsleben eintreten, die zwar unendlich viel Fachwissen mitbringen, aber zum großen Teil nie die Prägung, die Geborgenheit und die Reifeprozesse einer glücklichen Familie erleben konnten. Waisenkinder mit Mutter und Vater, wie es mal jemand genannt hat. Wir sehen diese Generation heute ankommen, Riege nach Riege. Lassen Sie mich zu diesem Thema Zukunft von Ehe und Familie noch einen abschließenden Kommentar machen. Einen Kommentar, der Sie möglicherweise überraschen wird. Einer der Bestseller auf dem deutschsprechenden Buchmarkt ist Gorbatschows Perestroika, sein Glasnost-Programm. Haben Sie das Buch mal gelesen? Haben Sie gelesen, was Gorbatschow über die Familie schreibt? Darf ich Ihnen mal ein paar Sätze daraus vorlesen? Er schreibt: In den letzten Jahren unserer schwierigen und heroischen Geschichte haben wir es versäumt, den besonderen Rechten und Bedürfnissen der Frauen, die mit ihrer Rolle als Mutter und Hausfrau und mit ihrer unerlässlichen erzieherischen Funktion zusammenhängen, genügend Beachtung zu schenken. Heute engagieren sich die Frauen in der wissenschaftlichen Forschung, arbeiten auf Baustellen, in der Industrie und im Dienstleistungssektor und sind schöpferisch tätig. Und haben daher nicht genügend Zeit, um ihren täglichen Pflichten zu Hause nachzukommen. Dem Haushalt, der Erziehung der Kinder und der Schaffung einer familiären Atmosphäre. Wir haben erkannt, dass viele Mängel in unserer Moral, der Kultur, der Produktion zu zum Teil durch die Lockerung der familiären Bindungen und die Vernachlässigung der Verantwortung verursacht worden. Dies ist ein paradoxes Ergebnis unseres ernsthaften und politisch gerechtfertigten Wunsches, die Frau dem Mann in allen Bereichen gleichzustellen. Mit der Perestroika haben wir angefangen, auch diesen Fehler zu überwinden. Aus diesem Grund führen wir jetzt Debatten über die Frage, was zu tun ist, um es den Frauen zu ermöglichen, zu ihrer eigentlichen weiblichen Lebensaufgabe zurückzukehren. Eine der dringendsten sozialen Aufgaben, auch eine Hauptaufgabe in der Kampagne gegen den allgemeinen Alkoholmissbrauch, ist es, das Wohlergehen der Familie zu verbessern und ihre Rolle in der Gesellschaft breiteren Raum zu geben. Soweit das Zitat. Hätten Sie das von Herrn Gorbatschow erwartet? Das ist die öffentlich bezeugte Meinung eines atheistischen Politikers über die göttliche Institution von Ehe und Familie. Ich hoffe, Sie können sich noch erinnern, was unsere christlichen Politiker zu diesem Thema Ehe und Familie zu sagen haben. Damit haben wir Existenz und Inhalt des Spannungsfeldes Beruf und Familie zumindest silhouettenhaft skizziert. Erstens, es ist ein echtes Spannungsfeld. Zweitens, es hat sich besonders in den beiden letzten Jahrzehnten des wirtschaftlichen Aufschwungs verschärft. Drittens, es wird sich weiterhin verschärfen. Und viertens, es belastet die soziale Lebensqualität unserer Gesellschaft gravierend und zunehmend. Wir wollen die uns jetzt noch verbleibende Zeit dafür nutzen, eine wirklichkeitsnahe und wenn möglich auch überzeugende und befriedigende Antwort zu finden auf die Frage, wie kann ich als Ehemann und oder Familienvater in einem herausfordernden und verantwortungsvollen Beruf in diesem Spannungsfeld zwischen meinem Beruf einerseits und Ehe und Familie andererseits richtig leben, sodass ich beiden Lebensbereichen weithingehend gerecht werde. Ist das heute überhaupt noch machbar? Zunächst mal eine grundsätzliche Frage, wie entstehen in unserem Leben und Zusammenleben denn eigentlich Spannungsfelder? In der Regel durch Bewertungskonflikte und daraus resultierende Zielkonflikte oder Prioritätenkonflikte. Das heißt letztlich durch falsche Lebensplanung. Wenn Sie sich vielleicht noch an mein anfangs erwähntes Beispiel von dem Anhaltererlebnis auf der Autobahn erinnern. Dieser offensichtlich erfolgreiche Manager war diesem Konfliktfeld einfach ausgewichen, indem er offensichtlich seine Karriere höher bewertete als Familienleben und dementsprechend reagierte. Diese Entscheidung war einerseits klar und konsequent, das hatte mich damals beeindruckt, aber auf der anderen Seite egoistisch und verantwortungsscheu und deshalb falsch. Lassen Sie uns also bitte als Ausgangsposition festhalten, Lebensspannungsfelder sind zumeist das Resultat von Lebenszielkonflikten und gehen sehr oft auf falsche oder sogar mangelnde Lebensplanung zurück. Mit welcher Art von Planung beschäftigen sich denn in der Regel Manager und Führungskräfte? Welche Ziele haben Sie denn meist im Visier? Schauen Sie doch mal Ihr eigenes Leben an oder schauen Sie sich mal das Leben Ihrer Kollegen an. Haben Sie sich jemals eine Art von Vogelschauperspektive über Ihr eigenes Planungsverhalten zurechtgelegt? Hoffentlich. Alle von uns in Führungspositionen betreiben Unternehmensplanung. Mein tägliches Geschäft, die Berufspraxis, das ist, da hier läuft die Planung eingespielt und virtuos. Wir kämen im Traum nicht auf die Idee, als ginge hier etwas von ganz alleine. Das Ziel ist Erfolg, Prestige, Gehalt, Karriere. Sinn vielleicht, was nicht. Fast alle betreiben Karriereplanung. Besonders wenn ein intensiver Motor dahinter steht, wie Ehrgeiz zum Beispiel. Auch hier käme kaum jemand auf die Idee, das passiert von selbst. Viele betreiben noch Finanzplanung. Hin und wieder muss ich mir mal die Frage meiner Frau gefallen lassen, warum ich mir eigentlich mehr Engagement für die Finanzen der Firma zeige, als für die Finanzen der Familie. Vielleicht geht das Ihnen auch so. Sie hat ja recht. Manche betreiben noch Familienplanung. Wie viele Kinder man haben sollte, Haus oder Wohnung, Lebensstil, Urlaubsplanung, wenn sie Zeit dafür haben. Einige ganz mutige betreiben sogar Gesundheitsplanung. Ich selber habe zu Hause unendlich viele kluge Bücher über Gesundheit, muss ich Ihnen sagen. Auf dem Nachttisch liegen einige, in meinem Zimmer, sogar im Büro habe ich welche, über Sport, Bedeutung von Bewegung, richtige Ernährung, alles. Ich bin voll von guten Erkenntnissen bis hierhin. Punkt. Absatz.
Für die Gesundheit fängt man in der Regel nur dann etwas zu tun, wenn es einem wehtut. Sie kennen ja diesen schönen Spruch, wer über 50 ist, morgens aufwacht und keine Schmerzen hat, ist wahrscheinlich tot. Aber das muss man auch erst lernen. Ganz wenige betreiben so etwas wie Eheplanung. Wir alle wissen, dass Gutes und Wichtiges in unserem Leben automatisch nie entsteht, sondern nur als Folge von Tun. Eine gute Ehe passiert nicht von selbst, sie muss gemacht werden. Und wenn wir, meine Frau und ich, nicht den Herrn als Dritten hätten im Bunde, würde ich diese Eheplanung immer wieder mal vergessen. Ich habe sie auch über weite Wegstrecken immer wieder mal an die Seite geschoben. Und ganz wenige Menschen betreiben so etwas wie Lebensplanung. Der Begriff existiert kaum. In allen diesen eben aufgezählten Bereichen führen Planungsfehler zu Spannungsfeldern. Überall. Interessant ist nur, wie wir diese verschiedenen Planungsbereiche durch unsere eigene Lebenspraxis bewerten. Ich muss hier nochmal daran erinnern, Spannungsfelder resultieren oft aus Bewertungskonflikten. Unternehmensplanung und Karriereplanung, hier wird immer geplant. Wie gesagt, wir kämen nie auf die Idee, da geht was von selbst. Finanzplanung, Familienplanung, Gesundheitsplanung, hier wird dann geplant, wenn es notwendig erscheint oder wenn ich Zeit dafür habe. Meine Frau muss mich ab und zu mal daran erinnern und sensibilisieren, was meine wichtigen Aufgaben in der Familie sind. Vor einiger Zeit hat sie mich zum Beispiel mal gefragt, hast du eigentlich eine geistliche Vision für unsere Kinder? Diese Frage hat mich damals sehr umgehauen und sie beschäftigt mich heute noch, weil ich immer noch keine gute Antwort darauf habe. Auch das gehört zur Familienplanung oder auch zur Lebensplanung. Eheplanung und Lebensplanung, ich muss Ihnen sagen, hier wird nahezu nie geplant. Und die Folge davon sind gravierende Probleme. Ich möchte Ihnen die Antwort auf die vorhin gestellte Frage schon jetzt geben. Wie kann ich im Spannungsfeld zwischen den Polen Beruf und Familie richtig leben? Indem ich nicht nur Unternehmensplanung, Karriereplanung und vielleicht auch noch Familienplanung betreibe, sondern Lebensplanung. Lebensplanung schließt nämlich alle anderen Planungsfelder ein, ist darüber hinaus aber noch mehr. Lebensplanung kann und muss ich nicht nur mit meinem Lebenspartner zusammen betreiben, das schließt ja zum Beispiel schon Eheplanung mit ein, sondern vor allen Dingen mit dem zusammen, der mir mein Leben gegeben hat, mit meinem Schöpfer. Ich hatte anfangs ja bereits erwähnt, dass ich in der letzten Phase meines Studiums eine persönliche Begegnung mit dem lebendigen Gott hatte, die mein Leben radikal verändert hat. Es begann damit, dass ich mir eines Tages eine schwere Frage auf die Seele legte, die ich einfach nicht beantworten konnte. Die Frage war, wenn du jetzt sterben würdest, jetzt, heute, und du würdest vor deinem Schöpfer stehen, der dich fragen würde, was hast du mit deinem Leben gemacht, das ich dir gegeben habe? Was würdest du dann sagen? Wenn Gott mich fragen würde, was gibt es in deinem Leben Gutes, vorzeigbar Gutes, was vor den kritischen Augen eines heiligen Gottes bestehen könnte, was hättest du ihm dann anzubieten? Es war die Frage nach der schlussendlich richtigen, durch den Tod hindurch mitnehmbaren Lebensplanung, die ich nicht beantworten konnte. In dieser erstmaligen Begegnung mit Gott, den ich in der Person Jesus Christus als einen zugleich heiligen als auch barmherzigen Gott kennenlernte, musste ich erkennen, dass ich der alles entscheidenden Frage nach dem letzten Ziel meines Lebens bisher ausgewichen war. Ich hatte sie einfach relativiert, wie man so schön sagt. Ich hatte die Zielvorgabe eines Stärkeren verpasst. Ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt eine Art von Fertigkeit entwickelt, mich bedrängende Fragen einfach zu verdrängen. Und ich war sogar stolz auf diese Fertigkeit. Hier gelang mir das jedoch plötzlich nicht mehr. Eine Art von innerer Stimme überzeugte mich dann nach und nach und zugleich auch meinen kritisch und defensiv rebellischen Geist, dass hier der Gott sprach, dem ich letztlich meine Existenz verdankte. Und dem ich deshalb auch irgendwann mal Rechenschaft schuldig war. Rechenschaft über etwas mir Anvertrautes, das ich letztlich nicht besaß, mein Leben. Und meine ganze innere Bereitschaft, dieser neuen Überzeugung und meinem neuen Vertrauen mehr und mehr Raum zu geben, entzündete sich ausschließlich an einer Person,
an der Person Jesus Christus. Er wurde der Kontakt, an dem ich den bisher für mich fernen Gott zum ersten Mal wirklich finden und kennenlernen konnte. Ich muss Ihnen sagen, wer das Neue Testament in die Hand nimmt und nur mal eines dieser Evangelien durchliest und einfach mal auf sich einwirken lässt, wie dieser Jesus von Nazareth, der Sohn Gottes, damals lebte, agierte, redete und mit Menschen umging. Der weiß ganz plötzlich auf einem Niveau von Gewissheit, was er vorher noch nie hatte, dass hier Gott selbst am Werk ist und uns Menschen ein faszinierendes Angebot macht. Wenn Jesus bei einer Gelegenheit mal sagte, ich lebe und ihr sollt auch leben, dann weiß ich ganz sicher, dass ich hier etwas mit beiden Händen festhalten und wegtragen kann. Ich habe dieses Wort in meinem Zimmer an einer Stelle hängen, wo ich es immer wieder sehe. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Eine wunderbare Zusage. Wer Gott in Jesus Christus begegnet, persönlich begegnet, indem er einfach mal auf sich einwirken lässt, wer und wie dieser Christus ist, dem widerfährt etwas bemerkenswert Wunderbares. Der begreift zum ersten Mal, dass es eine unbefriedigte Sehnsucht in ihm gibt, die ihn immer wieder mal erreichte und die er doch nie richtig verstand. Eine Sehnsucht nach einem bedingungslosen Angenommenwerden und nach einem wirklichen Geborgensein. Das ist, glaube ich, die tiefste Sehnsucht in allen von uns. Eine Sehnsucht danach, dass ein Stärkerer meinem Leben Sinn gibt. Dadurch nämlich, dass er nicht nach meiner Brauchbarkeit fragt oder nach meinem Nutzen für andere, wie überall in meinem Beruf, wo das die einzigen Maßstäbe sind, sondern nur nach dem eigentlichen Wert meines Lebens, jenseits von Nutzen und Brauchbarkeit. Nach dem Wert, den sich eigentlich nur Liebende einander geben. Das ist der eigentliche Wert eines Lebens. Wer Gott in Jesus begegnet, wirklich persönlich begegnet, der begreift nicht nur, dass er diese ungestillte Sehnsucht nach Geborgenheit und Liebe und Angenommensein alle Jahre seines Lebens in sich hatte, der bekommt diese Sehnsucht auch gestillt. Und das ist etwas Wunderbares. Wer sich zum ersten Mal in seinem Leben diesen eindeutig, kraftvoll, bestimmten und zugleich auch barmherzig, geduldig, liebenden Jesus Christus vor sein geistiges Auge holt, der weiß, dass er nach einer langen Reise irgendwo angekommen ist. Und er freut sich zunächst mal über diese Ankunft. Vielleicht haben sich einige von Ihnen mittlerweile dem Eindruck hingegeben, ich sei jetzt endgültig sentimental geworden. Dem ist nicht so. Aber die plötzlich gewonnene Gewissheit, von einem starken Schöpfergott geliebt zu werden, ist einfach umwerfend. Umwerfend. Die Folgen einer solchen Begegnung mit dem Sohn Gottes haben für die Betroffenen auch umwerfende praktische Konsequenzen für ihr tägliches Leben. Zum Beispiel auch für das Spannungsfeld von Beruf und Familie. Ich bin immer noch bei meinem Thema. Wer sich von einem barmherzigen Gott angenommen weiß und sich sogar bei ihm geborgen weiß, der kann sich plötzlich auch selbst annehmen. Und gerade dieses sich selbst annehmen können, ist für diejenigen Menschen, die sich und anderen viel abfordern müssen, Führungskräfte, unendlich schwierig. Wer das nicht kann, sich selbst annehmen, bei dem beginnt in der Regel bald das, was wir als Burnout bezeichnen. Er brennt durch. Ich selbst habe die deprimierende Monotonie, wenn ich das mal so sagen darf, des immer wieder an der gleichen Stelle Versagens erlebt und erlebt. Ich habe mich innerlich aufgebäumt gegen das Akzeptieren meiner Begrenzungen und Schwächen, bis ich eines Tages begreifen lernte, dass Gott mich ja eigentlich mit meinen Grenzen gewollt hat, dass er mich mit meinen Grenzen gemacht hat und dass er mich heute mit meinen Grenzen akzeptiert. Ich brauche vor Gott nicht stark zu sein. Bis es mir eines Tages aufging, dass mir meine eigenen Grenzen helfen, die Grenzen anderer zu verstehen und anzunehmen. Erst beim Annehmen meiner eigenen Grenzen entwickelt sich ja so etwas wie Barmherzigkeit. Wie sollte sich das denn sonst entwickeln? Ich habe auch begreifen gelernt, dass Christus mir immer dann neue Kraft und neue Energie gibt, wenn ich zugebe, dass ich aus mir selbst heraus nicht genügend Kraft habe. Und das ist der Regelfall meines Lebens. Wer zu stolz ist, zuzugeben, dass er ohne göttliche Kraftzufuhr nicht richtig leben kann, der gerät sicherlich in Gefahr, in diversen Spannungsfeldern des täglichen Lebens zerrissen zu werden. Und dann kommt es zum Burnout, dem zum Beispiel besonders Perfektionisten zum Opfer fallen oder besonders Ehrgeizige, deren übertriebenes Geltungsbedürfnis sie zu permanenten Höchstleistungen und bald auch zu einer Art von Arbeitssucht hintreibt. Denn Geltungsbedürfnis und Arbeitssucht, das ist doch einfach nur die Sehnsucht, angenommen werden zu wollen. Aber es nimmt sie niemand an. Weil Männer in Führungspositionen dieses Spannungsfeld von Beruf und Familie besonders intensiv erleben, kommt es hier auch sehr oft zu einem Phänomen, das die Psychologen als Midlife-Crisis bezeichnen. In dieser Krise zur Lebensmitte, die als Wendepunkt und Balancierakt zwischen Chance und Katastrophe erlebt wird, findet oft ein heimlicher Ausstieg aus der Karriererennbahn statt. Und eine Art von bewusster oder unbewusster Prioritätenverschiebung hin zur Privatsphäre. Das passiert bei viel mehr Männern, als sie glauben. Wenn ich einem Mann begegne, mit einem weiten Verantwortungsfeld, der mir sehr viel begeisterter von seinen Hobbys erzählt als von seinem Beruf, dann weiß ich, der ist längst draußen. Auch eine Midlife-Crisis ist in der großen Mehrzahl aller Fälle eine Folge mangelnder Lebensplanung. Ein Mann, der seine Karriere plant, ohne seine Ehe und seine Familie mit einzubeziehen, erleidet genauso Schiffbruch wie ein Mensch, der sein Leben plant, ohne Gott mit einzubeziehen. Das ist nun mal so. Ich selbst habe diesen überaus wichtigen Aspekt der richtigen und alles einbeziehenden Lebensplanung immer wieder mal aus den Augen verloren, bis auf den heutigen Tag. Und wenn ich zurückschaue, dann kann ich eigentlich nur bewundern, staunen, mit welcher Geduld und mit welcher Barmherzigkeit Gott selbst mein kleines Lebensschiff immer wieder in die richtige Fahrtroute gebracht hat. Kann auch nur staunen, mit welcher liebenden Geduld meine Frau immer mitgemacht hat. Und auch meine Kinder. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine bestimmte Phase meines Lebens, in der ich immer weniger Zeit für meine Frau und für meine Kinder hatte. Mein Beruf war äußerst interessant, führte mich viel durch die Welt und absorbierte immer größere Teile meines Lebens. Meiner Frau erklärte ich das hin und wieder, warum das alles nötig sei und wichtig sei, und ich gab mich der Gewissheit hin, sie hätte es verstanden und akzeptiert. In Wirklichkeit hatte sie nur resigniert. Meinen Kindern konnte ich das alles nicht so gut erklären, die waren noch klein. Sie registrierten aber wohl nur einfach, dass ihr Vater für viele andere Dinge des Lebens viel mehr Zeit hatte als für seine Kinder. Wenn ich damals morgens von zu Hause wegfuhr, stellte sich in der Regel einer der kleinen Burschen an mein Auto und fragte mich, wo fährst du heute hin? Zum Büro oder zum Flugplatz? Ich hielt das damals für kindliche Neugier. In Wirklichkeit stand dahinter aber die liebende Frage, kommst du heute Abend nach Hause? Hast du Zeit für uns oder bist du heute Abend wieder weg? Als ich eines Abends mal nach einer längeren Dienstreise spät nach Hause kam, meine Frau schlief schon, da lag auf meinem Nachttisch ein kleiner Fetzen Papier. Und mein damals 6-Jähriger, der bereits in eine amerikanische Vorschule ging, hatte mir in krummen Druckbuchstaben den ersten Brief seines Lebens geschrieben. Er bestand aus 3 Worten. Papi, stay home. Papi, bleib doch zu Hause. Gott hat sehr intensiv zu mir geredet an diesem späten Abend und in dieser Nacht. Ich habe mich in unser Wohnzimmer gesetzt und geheult. Durch dieses kleine, abgerissene Stück Papier hat Gott mir damals klargemacht, dass meine Lebensplanung nicht stimmte. Ich habe mir dieses kleine Stück Papier eingerahmt und es steht heute noch auf meinem Schreibtisch. Ich habe daraufhin meine Bewertungsmaßstäbe vor Gott geprüft und neu geordnet und habe auch gelernt, in den Kategorien von Prioritäten zu denken. Ich habe damals angefangen zu lernen, dass auch meine Beurteilungsmaßstäbe falsch waren. Ich hatte damals angenommen, ich könnte mein ganzes Leben danach beurteilen, ob etwas wichtig oder weniger wichtig sei. Ich habe damals gelernt, dass ich das meiste in meinem Leben danach beurteilen muss, ob es eilig oder wichtig ist. Der geheimnisvolle Zusammenhang zwischen diesen beiden Begriffen ist der, dass das meiste Eilige nicht wichtig ist und dass das meiste Wichtige nicht eilig ist. Das hintergründig Riskante an dieser Sache ist, dass das wirklich Wichtiges auch morgen getan werden kann, Wichtiges terrorisiert uns nie, es heute zu tun. Kennen Sie das Gefühl, abends das Büro zu verlassen und zu wissen, dass Sie nur Eiliges erledigt haben? Und das Wichtige ist wieder mal liegen geblieben? Ich habe in diesen Jahren in Österreich gelernt, dass die österreichische Sprache anders ist als die deutsche Sprache. Was im Deutschen Papierkorb heißt, heißt im Österreichischen Mistkübel. Eines Abends, als ich das Büro verließ und eine jugoslawische Putzfrau hereinkam, die meinen Papierkorb leeren wollte, ich hatte meinen Aktenkoffer in der Hand, hatte es wie immer eilig, stellte sie sich vor mich, schaute mich mit eindrücklichen Augen an und sagte, haben Sie heute Mist gemacht? Ich war zunächst sauer, dass man sich vor jedem verantworten muss, was man den Tag über getan hat. Aber an diesem Tag hatte sie sogar recht gehabt. Ich frage mich auch hin und wieder immer wieder mal, ob ich mir immer noch das sichere Gespür für den kritischen Zeitpunkt erhalten habe, an dem es wichtiger ist, mal ein paar Stunden für meine Frau zu haben, als noch so eilige Dinge im Büro zu tun. Ich bete sehr oft zu meinem Herrn, dass er mir diese Sensibilität für diese Unterscheidungsfähigkeit zwischen eilig und wichtig immer wieder erhält. Ich lebe von dieser Sensibilität. Denn nur diese von Gott geschenkte liebende Sensibilität macht richtiges Leben im Spannungsfeld von Beruf und Familie überhaupt möglich. Wer gelernt hat, sein eigenes Leben im Angesicht Gottes zu betrachten, dem wird zunehmend klarer, dass das Spannungsfeld Beruf und Familie eigentlich nur eine Art von Nebenkriegsschauplatz ist. Der eigentliche Kriegsschauplatz ist woanders. Das Spannungsfeld in unser aller Leben ist nicht dort, wo Familie und Karriere miteinander im Wettbewerb um unser Wollen und Trachten stehen. Das eigentliche Spannungsfeld in meinem Leben und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in Ihrem Leben ist dort, wo meine Ziele und Gottes Ziele miteinander konkurrieren. Das ist das eigentliche Spannungsfeld. Lassen Sie mich zum Schluss noch dazu ein paar grundsätzliche Wahrheiten sagen, die die Bibel uns aufzeigt. Wir müssen uns einige grundsätzliche Wahrheiten randscharf vor Augen halten oder wir machen etwas grundsätzlich verkehrt. Es gibt drei Dinge, die ich im Laufe der Jahre gelernt habe und immer wieder neu lerne. Nummer eins, diese Welt ist kein freiheitlicher, neutraler, spannungsloser, herrschaftsloser Raum. Die grundsätzlich wichtigen Machtpositionen in dieser Welt sind für alle Zeit besetzt. Nicht von Moskau und Washington, sondern von Himmel und Hölle. Von einem Schöpfer und von einem Zerstörer. Von Gott und von seinem Widersacher. Das Zweite. Ich selbst, ich, Siegfried Buchholz, ich habe die Entscheidungsalternative, unter welcher Herrschaft ich leben will. Entweder unter der des Schöpfers oder unter der des Zerstörers. Die bewusste Entscheidung für den einen bedeutet eine bewusste Entscheidung gegen den anderen. Und das Dritte, damit begebe ich mich entweder unter die Herrschaft eines wütenden Verlierers, den Sie getrost Satan nennen können, der will, dass ich auch verliere, oder unter die Herrschaft eines triumphierenden Gewinners, Christus, der will, dass ich auch gewinne. Ich bin nicht gerne auf der Seite des Verlierers. Und diese Entscheidung, welche Herrschaft ich akzeptiere, hat weitreichende Konsequenzen. Wer sich für Christus entscheidet sich für eine Autorität, die unsere Freiheit will. Und Freiheit ist immer anspruchsvoll. Wer sich nicht für Christus entscheidet, landet damit automatisch bei einer Autorität, die meine Bindung will. Und es ist gemütlicher, in Bindungen zu leben, als in Freiheit. Auch das müssen wir uns vor Augen halten. Diese drei grundsätzlichen Wahrheiten sind leider vielen Menschen irgendwie verdunkelt. Wir haben in der Regel ein naives Verständnis von Freiheit und Neutralität. Wir nehmen an, dass wir persönlich ohne Fremdbeherrschung leben könnten. Frei. Und Mächten gegenüber neutral bleiben könnten. Dem ist jedoch nicht so. Das ist wirklichkeitsfremd. Wir haben auch in der Regel ein naives Verständnis von der Möglichkeit persönlicher Lebensgestaltung. Wir nehmen an, dass es keinen kompromisslosen Konflikt zwischen Gott und seinem Widersacher gibt. Und dass niemand uns bedrängt zu einer grundsätzlichen Lebensentscheidung. Wir sind aber alle auf eine grundsätzliche Lebensentscheidung angelegt. Das ist die Wirklichkeit. Und das Letzte, wir haben in der Regel ein naives Verständnis von letzter Wirklichkeit und verschließen uns damit der lebensverändernden Möglichkeit, für alle Zeiten auf der Seite des Gewinners Christus zu sein. Damit verzichten wir dann auch auf Geborgenheit und auf siegreiches Leben. Wie schade, dass so viele Menschen aus diesem umwerfenden Angebot Gottes auf der Seite des Siegers über Tod und Teufel stehen zu können, eine Religion gemacht haben. Ich hatte vor einiger Zeit ein Gespräch mit einem der führenden Schweizer Unternehmer, der in einem großen multinationalen Konzern für ein sehr großes Geschäft verantwortlich ist. Dieser Mann ist offensichtlich kein entschiedener Christ, hat aber ebenso offensichtlich ein waches Gespür für diese letzten Wirklichkeiten, von denen ich eben sprach. Beim Mittagessen in Zürich kam die Sprache ganz plötzlich auf die Existenz dunkler Mächte und auf die Existenz des Satans. Und dieser Mann sagte mir beim Mittagessen so quer über den Tisch, ich weiß, dass es den Satan gibt. Ich bin ihm persönlich begegnet, in anderen Menschen. Und er sagte dann noch etwas weiteres, er sagt, ich weiß auch, dass er viele von uns am Wickel hat. Ich war neulich abends auf einer hochkarätigen gesellschaftlichen Veranstaltung in einem Hotel in Zürich. Wir saßen zu 8 Herren um einen festlich gedeckten Tisch, jeder von uns im Smoking. Plötzlich kam die Rede aufs Pendeln und jeder Einzelne der anderen 7 holte sein Pendel aus der Tasche seiner Smokinghose. Ich war der Einzige, der keins hatte. Ich fühlte mich fast nackt. Da wurde mir plötzlich wieder sonnenklar, sagte er, dass wir in keiner christlichen Gesellschaft leben. Wir müssen uns das ganz, ganz nüchtern vor Augen halten. Obwohl das Christentum die Basis für unsere gesamte westliche Kultur ist, verfügen die meisten von uns nur über ein jämmerliches Minimalwissen über biblische Grundaussagen. Wir sind Tag für Tag intelligent, emsig und sogar oft verbissen dabei, unsere persönlichen Machtpositionen auszubauen oder zu verteidigen und nehmen nicht einmal Notiz davon, wie es um unsere Chancen und Risiken in derjenigen Machtstruktur bestellt ist, die unser aller Schicksal ist. Ich muss an dieser Stelle noch einmal den Apostel Paulus zitieren, was er in seinem Brief an seine Freunde in Rom schreibt. Weil die Menschen es für unnötig hielten, nach Gott zu fragen und ihn ernst zu nehmen, hat Gott sie ihrem untauglich gewordenen Verstand überlassen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, in der Person des Jesus Christus ist für alle Zeiten die strategische Machtposition unserer Welt besetzt. Was er sagt, geschieht. Wir sind keinem blinden Schicksal ausgeliefert. Darf ich das sagen? Halleluja! Menschen, die er freikauft und erlöst hat, die sind erlöst. Menschen, die ihm ihr Leben anvertrauen, die haben das Leben, das nie stirbt. Und als dieser Christus in der menschlichen Person des Jesus von Nazareth, in der kleinen, armseligen jüdischen Provinz Galiläa, im hintersten Winkel des damaligen römischen Weltreites, Gottes Absichten und Ziele mit dieser Welt aussprach, in Worten, die wir verstehen konnten, da hat er für alle Zeit und für alle Ewigkeit verbindlich festgelegt, was sein wird und was gelten wird. Halleluja! Das müssen wir uns immer wieder klar vor Augen halten in diesem immer wieder sich ändernden, konfusen Durcheinander dieser Welt. Was haben Menschen für Ideen, Weltanschauungen und Ansichten, was in dieser Welt gilt? Alles, was dieser Jesus damals sagte, war treffend formuliert. Es traf Menschen damals genauso, wie es sie heute noch trifft. Und nur weil dieser Jesus immer Worte sagte, die so treffsicher sind, nur deshalb gehen ihm ja so viele Menschen aus dem Weg. Alles, was dieser Jesus damals sagte, war knapp formuliert. Haben Sie es mal gelesen? Er hat nie ein überflüssiges Wort gebraucht. Und alles, was er sagte, war sicher formuliert, weil er Autorität war und Autorität hatte. Er hat nie etwas zurückgenommen. Eines der Themen, die Jesus immer wieder mal aufbrachte, war richtige Lebensplanung. Unser Thema hier heute Abend, richtiges Leben in einem Spannungsfeld.
An einer Stelle illustrierte er das mal anhand eines Gleichnisses. Die Hauptperson in diesem Gleichnis ist ein mittelständischer Unternehmer. Wie viel ich heute Abend? Darf ich Ihnen mal ein paar Sätze daraus vorlesen? Steht in Lukas 12. Jesus erzählt den Leuten eine Geschichte. Ein reicher Gutsbesitzer hatte eine besonders gute Ernte gehabt. Was soll ich nur tun, überlegte er. Ich weiß nicht, wo ich das alles unterbringen soll. Ich hab's, sagte er. Ich reiße meine Scheunen ab und ich baue größere. Dann kann ich das ganze Getreide und alle meine Vorräte dort unterbringen. Und kannst du mir selber sagen, gut gemacht. Jetzt bist du auf Jahre gut versorgt und kannst dir Ruhe gönnen. Iss und trink nach Herzenslust und genieße das Leben. Klares Lebenskonzept, stimmt das? Unglaublich klar. Aber Gott sagte zu ihm, du Narr. Noch in dieser Nacht musst du sterben. Wem gehört dann dein Besitz? Und Jesus schloss, so geht es allen, die nur für sich selbst Reichtümer sammeln, aber in den Augen Gottes nicht reich sind. Und dann sprach Jesus weiter zu seinen Jüngern, darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um Nahrung und Kleidung. Das Leben ist wichtiger als Essen und Trinken und der Körper ist wichtiger als die Kleidung. Wer von euch kann durch Sorgen sein Leben auch nur um einen einzigen Tag verlängern? Wenn ihr nicht einmal so eine Kleinigkeit zustande bringt, warum quält euch denn mit Sorgen um andere Dinge? Habt doch mehr Vertrauen. Zerbrecht euch nicht den Kopf darüber, was ihr essen und trinken werdet. Damit plagen sich Menschen, die Gott nicht kennen. Euer Vater weiß, was ihr braucht. Sorgt euch nur darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Das war eine seiner treffsicheren Botschaften. Dieser Mann hatte offensichtlich ein Unternehmensziel. Dieser reiche Gutsbesitzer hatte aber kein Lebensziel. Er glaubte, sein eigenes Schicksal bestimmen zu können und sagte zu sich selbst, gut gemacht. Kluge Investitionsentscheidung. Neue Scheune. Gott sagte zu ihm, du Dummkopf. Du hast die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Es war eine schlechte Investitionsentscheidung. Der Return on Investment geht jetzt an andere. Was hat denn dieser Mann falsch gemacht? Er hatte einmal falsch bewertet. Besitz ist nicht das Höchste. Er hat auch die falschen Motive. Habgier ist keine gute Planungsgrundlage. Geiz und Habgier machen dumm, zerstören das Denken. Er hat auch falsch gedacht. Er hatte seine eigene Zukunft unabhängig von Gott geplant, wie so viele von uns. Und es wird viele Menschen auf dieser Welt geben, die kluge Investitionsentscheidungen getroffen haben, jeden Tag. Und Gott wird einmal zu ihnen genau das Gleiche sagen. Nun na. Immer wieder kam Jesus auf die Gefahr einer falschen Lebensplanung zurück. In Matthäus 16 finden wir, wie er das seinen besten Freunden einmal eindringlich klar machte. Könnte er das vielleicht auch zu uns sagen? Ich habe ihn das mal in eine moderne Form gebracht, was er in Matthäus 16 sagt. Da sagt Jesus, und es hören sich das mal ganz gut an, er sagt, jeder, der sich einmal entschlossen hat, sich kompromisslos auf meine Seite zu schlagen, der wird dann auf eigene Wege und eigene Ziele verzichten. Er wird auch bereit sein, jeden Preis zu zahlen, um ganz sicher zu mir zu gehören. Denn genau das, was ein Mensch um alles in der Welt aus eigener Kraft festhalten möchte, genau das wird er schlussendlich todsicher verlieren, sagt Jesus. Wer glaubt, sich selbst verwirklichen zu können, der wird die Wirklichkeit des eigenen Lebens sicher verpassen. Wer aber bereit ist, den ganzen Ballast seiner eigenen Weltanschauungen, Vorstellungen, Wünsche und Ziele abzuwerfen, um ganz sicher auf meiner Seite zu sein, der wird dann mit meiner Hilfe das eigentliche Leben finden und es in Fülle erleben. Überlegt doch einmal ganz nüchtern, sagte er. Was hätte ein Mensch denn nun davon, wenn er sich alles leisten könnte, was diese Welt zu bieten hat, aber dafür den Preis der Zerstörung seiner selbst zu zahlen hätte? Oder noch anders gefragt, gibt es irgendetwas, über das ein Mensch sicher verfügt, das ihm die Durchsetzung seiner eigenen Lebensplanung garantiert? Irgendetwas, mit dem er seine eigenen Ziele quasi erkaufen oder ganz sicher durchsetzen könnte? Überlegt doch einmal. Ich habe überlegt und ich habe mich auf seine Seite geschlagen. Auch hier in diesem Raum gibt es viele, die überlegt haben und die sich auf seine Seite geschlagen haben. Es gibt viele Führungskräfte in diesem Raum, die überlegen gelernt haben, die sich das Angebot Jesu genau überlegt haben
und die das Angebot Gottes in Christus akzeptiert haben, von ganzem Herzen. Einer der faszinierendsten Denker und Schriftsteller dieses Jahrhunderts, der Engländer C.S. Lewis, stand eines Tages auch mal vor diesem alles andere umwerfenden Angebot Gottes. Er analysierte es zunächst mit seinem scharfen Intellekt und dann mit seinem Herzen. Und dann nahm er es an. Und etwas später schrieb er dann in einem seiner Bücher: Du kannst nicht immerfort ein gutes Ei bleiben. Entweder du lässt dich ausbrüten oder du verfaulst. Genau das ist unsere Situation. Dieser gute Gott, der uns unser Leben gegeben hat, hat etwas vor mit seinen Geschöpfen. Er möchte sie herausholen aus einer Welt des platten Existierens oder des richtigen Funktionierens. Um mit dem eben zitierten Wort von C.S. Lewis zu sprechen, er möchte uns ausbrüten, damit aus uns ein neues Lebewesen entsteht, das Flügel hat und Freiheit selbst erleben kann. Paulus wurde nicht müde, seinen Freunden zu erklären, wie das praktisch passieren kann. Im Römerbrief schreibt er: Kein Mensch kann vor Gott bestehen. Keiner ist verständig und fragt nach Gottes Willen. Alle sind vom rechten Weg abgekommen. Allesamt sind sie zu nichts zu gebrauchen. Keiner von ihnen tut das Rechte, nicht einmal einer. Das sind harte Worte. Alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verscherzt, die Gott ihnen ursprünglich geschenkt hatte. Aber Gott hat mit ihnen Erbarmen und nimmt sie wieder an. Das ist ein reines Geschenk. Durch Jesus Christus hat er uns aus der Gewalt der Sünde befreit. Ein Arbeiter bekommt seinen Lohn nicht als Geschenk, sondern er hat aufgrund seiner Leistungen einen Anspruch darauf. Vor Gott ist das anders. Wer keine Leistungen vorzuweisen hat, aber dem vertraut, der den Schuldigen freispricht, Christus, der findet durch sein Vertrauen bei Gott Anerkennung und wird von ihm voll akzeptiert.